Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Viele haben das auch schon gehört. Es ist das Glaubensbekenntnis der Juden und es ist zum zentralen Glaubensbekenntnis geworden. Shema Israel, eigentlich müsste es da heißen Yahweh Eloheinu, aber die Juden sprechen den Namen Gottes nicht aus. Dann sagen sie Adonai, das heißt Herr. Übersetzt bedeutet das, höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe ist einer. Die Juden haben dieses Glaubensbekenntnis gesungen auf dem Weg zu den Scheiterhaufen, in den Gaskammern, auf den Todesmärschen. Viele sind lieber gestorben, als vom Glauben ihrer Väter abzulassen und sich zum Christengott zu bekennen, um ihr Leben zu retten. Selbst säkulare Juden, die nicht viel wissen vom jüdischen Glauben und die nicht viel damit zu tun haben, wissen um dieses Glaubensbekenntnis. Da gibt es eine Anekdote, die einen kennen die schon, von einem Vater, der seinen Sohn auf ein College schicken will in Amerika und er möchte eben ein gutes College haben und da gibt es dann eben das beste College in der Gegend, das Trinity College. Und bevor er den Sohn da hinschickt, nimmt er ihn so ein bisschen zur Seite und sagt, hör mal zu, Sohn, du gehst jetzt zum Trinity College, das ist ein gutes College. Aber ich möchte, dass du das weißt, weißt du, Trinity, weißt du überhaupt, was das bedeutet? Die Christen, die glauben eben an drei Götter. Gott, sagen sie, ist drei Personen. Aber damit das ganz klar ist, wir sind Juden und für uns gilt und wir wissen, es gibt nur einen Gott und an den glauben wir nicht. Dieses Bekenntnis zu dem einen Gott diente den Juden auch als klare Abgrenzung gegenüber einem Christentum, das einen unbarmherzigen Gott in drei Personen verehrte. Denn im Namen dieses Gottes sind sie ja 2000 Jahre verfolgt worden. So ist denn der eine Gott Jahwe, der Gott Israels, und der Dreieinige aber wurde der Gott der Christen. Man hat mich gebeten, einmal detailliert über die Trinität zu sprechen, weil sich herumgesprochen hat, dass ich nicht mehr dran glaube. Wir können dies allerdings in diesem Rahmen nicht erschöpfend tun. Es geht eigentlich mehr darum, hier einen Überblick zu haben. Die erste Frage, die ich aufwerfen möchte, ist das denn überhaupt wichtig? Wenn das Gespräch auf die Lehre von der Dreieinigkeit kommt, wird oft abgewunken und dann sagt man, das ist doch nicht wichtig, es gibt doch nur Streit. Hauptsache ist, wir glauben an Jesus. Ist doch nicht wichtig. Hört man jedoch genauer hin, zeigt es sich, dass genau in jenen Kreisen, die solche Aussagen machen, die Trinität heute wieder immer wichtiger wird. Wie ich zum Glauben gekommen bin, vor über 30 Jahren, da hat man über Trinität nicht groß geredet. Das wurde einfach so im Hintergrund vorausgesetzt, aber man hat nicht davon gesprochen. Und jetzt, in der letzten Zeit, plötzlich taucht überall das Bekenntnis zu dem dreieinigen Gott auf. Das ist eine Folge der Ökumene, weil dort immer an erster Stelle der Glaube an den dreieinigen Gott genannt wird. Das ist der gemeinsame Nenner. Mit der römisch-katholischen Kirche ist der dreieinige Gott. Die Trinitätslehre war in den Freikirchen lange etwas, über das man nicht ausdrücklich sprach. Seit der ökumenische Sog jedoch immer mehr Freikirchen Richtung Rom gezogen hat, sind auch viele Gläubige stutzig geworden und haben angefangen, ihr Lehrfundament zu überprüfen. Eine wachsende Zahl von ihnen hat dabei in den letzten Jahren herausgefunden, dass die Trinitätslehre nicht biblisch ist und sich davon getrennt. Das hat Unruhe hervorgerufen. Plötzlich wurde den Leitern bewusst, dass da viel auf dem Spiel steht, denn das traditionelle Christentum basiert auf diesem Dogma. Vermehrt findet man darum nun wieder Artikel zur Rechtfertigung dieser philosophisch inspirierten Theologie. Denn wer nicht an den dreieinigen Gott glaubt, gilt als abgefallen. Das Heil hängt scheinbar nicht vom Glauben an das stellvertretende Opfer Jeschuas ab, sondern das Heil hängt ab vom Bekenntnis zur Trinität. Eine biblische Begründung für diese Behauptung erfolgt dann aber nicht auch nicht auf mehrmaliges Nachfragen. Kann dir keiner erklären, warum das so sein soll, aber sie behaupten das. So steht in der Charta Ökumenica, dem Dokument, das alle angeschlossenen Kirchen unterschreiben müssen, um zur Ökumene zu gehören, an erster Stelle: Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist. Das steht zu oberst. So dann wird bekräftigt, dass man am Glaubensbekenntnis der Konzile von Nicäa und Konstantinopel festhält. Dort wurde nämlich die Gottheit Jeschuas und später die Gottheit des Heiligen Geistes, woraus man die Trinität erst konstruieren konnte, festgeschrieben. Das wurde beschlossen. Per Staatsgewalt wurde das beschlossen. Genau diese Art, die Schwerpunkte zu verschieben, ist typisch katholische Lehre. So folgt denn gleich darauf der folgenschwere Satz: Wir glauben an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Man muss sich das mal vorstellen. Viele Freikirchen haben das unterschrieben. Wir glauben an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Unglaublich. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier kommt also zum Ausdruck, dass die Kirchen sich mit diesem Bekenntnis klar zur katholischen Lehre bekennen. Auch die Freikirchen, die in der Ökumene mitmachen. Und diesen Satz haben bereits viele Freikirchen unterschrieben, nur wissen die Mitglieder das oft nicht einmal oder messen dem keine Bedeutung zu. Christen sagen immer bei jedem Thema, wo sie sich rechtfertigen müssen, sagen, ja, Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Ist auch so ein typisches Bibelfehlzitat. Ein bisschen später steht dann nämlich, ich habe ihn verworfen. Genau der Mann, dessen Herz Gott angesehen hat, den hat Gott verworfen. Wisst ihr, wer das war? Das war der älteste Sohn Ischais. Und wie Samuel die Söhne Ischais gesehen hat und er wusste, einem von denen muss er salben zum König, da kam dieser schöne junge Mann herein, dieser großgewachsene, und da denkt der Samuel, das muss er sein. Der sieht so gut aus. Der Schaul war ja schon so ein großer, schöner Mann. Und da sagt dann Jahwe, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber ich sehe das Herz an. Und das zitieren die Christen, wenn sie rechtfertigen wollen, irgendwelche unbiblischen Praxis. Dann sagen sie, Gott sieht das Herz an. Das ist absurd. Wer sich von solchen urkatholischen Lehren trennt, schließt sich damit aus der Gemeinschaft der Christen aus. So gehört die Trinität ebenso zum guten Christsein wie die heidnischen Feste Weihnachten, Ostern und Sonntag. Wer sich davon trennt, gilt in der Regel nicht mehr als rechtgläubig und wird gemieden. Ein katholisches Dogma ist die Trinität. Die Schrift kennt keine Trinität und den ersten Gläubigen war sie gänzlich unbekannt. Sie ist vielmehr ein katholisches Dogma, das allmählich in den ersten 400 Jahren des Christentums von den sogenannten Kirchenvätern, wir sprechen eigentlich meist lieber von Kirchentätern, Stück um Stück in intensiver Denkarbeit mit Hilfe der griechischen Philosophie entwickelt wurde. Durch diese Lehre wollten die Kirchenväter beweisen, dass christliche Theologie den Vergleich mit den großen griechischen Philosophen der Antike nicht zu scheuen brauchte. Weil das war damals schick, das galt als Maßstab des Gebildetseins und des intellektuellen Mitredenkönnens. Wisst ihr, damals als Napoleon in der Schweiz war, da galt es eben als schick, ein bisschen Französisch zu reden. Und heute findet man noch im Bernbiet diese französischen Wörter im Sprachgebrauch. Zum Beispiel das Gelleretli, das ist eine Uhr. Weil die Franzosen haben immer gesagt Gelleretil. Dann haben sie gesagt Gelleretli. Und jetzt, wo ja die Amerikaner den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, jetzt ist Englisch ist schick. Überall singt man englische Lieder. Versteht zwar keiner ein Wort, aber es ist halt schick, Englisch zu singen. Selbst bei den Christen. Und damals war eben die Philosophie, das galt als schick. Und da wollten eben die Christen anerkannt sein. Das ist ja heute auch so. Wollen sie anerkannt sein und dann sprechen sie die Sprache der Welt. Die haben vergessen, was das Wort sagt. Der natürliche Mensch vernimmt, was denn vom Wort Gottes? Was vernimmt denn der natürliche Mensch vom Wort Gottes? Nichts. Und geistliche Dinge müssen geistlich verstanden werden. Jetzt, wenn du hingehst und geistliche Dinge in menschlicher natürlicher Sprache für ungläubige Menschen spricht, der wird gar nichts mitbekommen. Du entweist einfach das Heilige. Versteht ihr? Man zieht das Heilige in den Schmutz. Funktioniert nicht. Das ist ja das Alpha-Life-Prinzip, wo man die Schwellen so niedrig macht, dass jeder mit seinem ganzen Krempel reinkommen kann. Da ist nichts mehr von einer engen Pforte, das ist eine weite Pforte. Ein Scheunentor, Villa-Durchzug. Die christliche Theologie erhebt denn inzwischen sogar den Anspruch, eine Wissenschaft zu sein. Also so gleichwertig mit der philosophischen Wissenschaft. Und die Trinitätslehre schließlich gilt als deren Meisterstück. Das ist ihr Bravourstück gewesen. Damit haben sie sich da den Einstand geleistet. Und tatsächlich hat in den Jahrhunderten seither die weltliche, die säkulare Philosophie und die Theologie, die sind voneinander nicht mehr losgekommen. Die haben ständig Ping-Pong gespielt miteinander. Das ist eine Hassliebe. Kommen nicht los voneinander. Die Trinitätslehre ist ein okkultes Geheimnis. Die meisten Gläubigen haben nur einen vagen Begriff von der Dreieinigkeit. Davon gehört haben sie schon, aber was genau das sein soll, das wissen sie nicht. So sind sie zwar in der Regel auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden und wurden nicht selten dadurch gleichzeitig zu Mitgliedern einer Kirche. Bereits der Versuch, sich unter der Dreieinigkeit etwas vorzustellen, verursacht ihnen jedoch ein massives Unbehagen, weshalb es die meisten nie unternommen haben, genauer nachzufragen. Besser, man rührt nicht an diese Dinge. Das gibt nur Verunsicherung. Zur Trinität wurden allerdings haufenweise dicke Bücher geschrieben. Diese werden aber fast nur von Theologen gelesen. Bereits im Vorwort erfährt man meist schon vom Autor, dass die Trinität ein Geheimnis sei, welches wir nicht wirklich begreifen könnten. Viele Autoren geben unumwunden zu, dass sie die Trinität selber nicht wirklich verstehen, schreiben aber Bücher darüber. Denn dass 3 eins und 1 3 sind, kann ein normaler Mensch nicht verstehen. Es verwirrt ihn ebenso wie die Behauptung, dass der Sohn Gottes und der Vater gleich alt sein sollen. Seine Zumutung. Und zu wem sollen wir denn nun eigentlich beten? Zum Vater, zum Sohn oder zum Heiligen Geist? Ja, wenn ich mich da irre, vielleicht mache ich da was falsch. Da ist dann der Heilige Geist beleidigt, weil ich ihn zu wenig angebetet habe. Oder der Vater oder der Sohn. Und in welcher Reihenfolge? Wirft viele Fragen auf. Die Schrift sagt aber klar, die Geheimnisse Jahwe sind unseres Gottes. Die geoffenbarten Dinge aber sind für uns und unsere Kinder bestimmt ewiglich, damit wir alle Worte dieser Weisung tun. 5. Mosche 29, 29. Ich lese es nochmal. Die Geheimnisse sind Jahwes, unseres Gottes. Alles, was Geheimnis ist, das ist Gottes, das gehört ihm allein. Die geoffenbarten Dinge aber sind für uns und unsere Kinder bestimmt ewiglich, damit wir alle Worte dieser Weisung tun. Damit wird klar, dass hier etwas gelehrt wird, was nicht wirklich geoffenbart ist. Die Schrift hat nie einen dreieinigen Gott geoffenbart. Weder gibt es diesen Begriff in der Schrift, noch haben die Apostel jemals so etwas gelehrt. Man hat das zusammenkonstruiert aus verschiedenen Bibelstellen. Und weil es dennoch zu wackelig war, hat man gleich noch ein paar Bibelstellen gefälscht, um es doch ein bisschen zu stützen. Wenn es überhaupt so wäre, wäre es ein Geheimnis. Und die Beschäftigung mit verborgenen Dingen, die uns Gott nicht geoffenbart hat, das ist Okkultismus. Okkult heißt verborgen. Man beschäftigt sich mit Dingen, die nicht geoffenbart sind, sondern die verborgen sind. Das ist Okkult. Und wir wissen ja, dass der Katholizismus ein Mysterienkult ist. Das ist Okkult. Genau vor solchen Dingen warnt uns die Schrift. Wir sollen nicht über das hinausgehen, was klar geschrieben ist. Der zweite Teil des obigen Verses weist noch auf etwas anderes hin. Der Sinn der geoffenbarten Dinge ist, dass wir die Worte der Torah und somit den Willen Gottes tun. Welches Tun aber resultierte bisher aus der Dreieinigkeitslehre? Indem der strikte Glaube Israels an einen einzigen Gott enthüllt worden war, wurde der Weg frei für die Rückkehr der alten heidnischen Götter in die Kirche. Als erstes wurde Maria am Konzil zu Ephesus zur Gottesgebärerin und Himmelskönigin erklärt. Zur Erinnerung, Ephesus war die Hochburg der Verehrung der großen Göttin Diana. Zu ihrem Tempel mit ihrem vom Himmel gefallenen Bild pilgerten die Menschen von weit her. Als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle wie aus einem Munde etwa 2 Stunden lang: Groß ist die Diana der Epheser. Apostelgeschichte 19,34. Erinnert ihr euch dran, wie Paulus nach Ephesus kam? Haben sie 2 Stunden lang haben sie geschrien: Groß ist die Diana der Epheser. 2 Stunden lang, muss ich das mal vorstellen. Und an dem Ort ist dann auf Druck der Heidenchristen die Maria zur Himmelskönigin ernannt worden, so dass sie ihre Göttin wieder hatten, ihre Große. Und danach ging es Zug um Zug, sind die ganzen heidnischen Götter wieder zurückgekehrt. Nur kamen sie diesmal als katholische Heilige daher. Die hatten aber wieder dieselbe Funktion. Der eine, der war dann zuständig dafür, wenn man was verloren hatte, dass man es wieder findet. Und dann für die Händler gab es einen und für die Diebe gab es einen und so weiter. Da kamen die ganzen Götter wieder zurück. Und das hat angefangen damit, dass man diesen Götzendienst aufgerichtet hat, diesen dreieinigen Gott. Da war der Dammbruch. Eine weitere bittere Frucht der Trinitätslehre ist das Blut, das vergossen wurde, um sie durchzusetzen. Das haben die Gläubigen nicht freiwillig angenommen. Das hat man mit brachialer, brutaler Gewalt durchsetzen müssen. Bei Androhung der Todesstrafe. Muss ich das mal vorstellen. Ich nenne diesen dreieinigen Gott den Trinitus. Gerade so penetrant wie der Tinnitus. Ein Moloch, der Blut säuft. In der frühen Kirche im 4. Jahrhundert war man sich keineswegs einig über die Frage nach der Stellung Jeschuas. Während die einen ihn als Gott dem Vater gleichstellten, sahen die anderen in ihm einen Menschen. Die Trinität wurde schließlich vor allem aus politischen Gründen auf den großen ökumenischen Konzilen der frühen katholischen Kirche in Nicäa 325, da wurde beschlossen, Jesus ist Gott, und Konstantinopel 381, der Heilige Geist ist auch Gott, festgeschrieben. Denn der heidnische Kaiser Konstantin wollte eine einheitliche christliche Religion um die angeschlagene Einheit des Römischen Reiches. Wisst ihr, wie das heißt? Römisches Reich? Ökumene. Die Einheit des Reiches, Ökumene, zu stärken. Das waren die ersten ökumenischen Konzile. Die Jüdischen wurden gar nicht erst eingeladen, denn es war klar, dass diese einen solchen heidnischen Gräuel nie mittragen würden. Die verbliebenen Bischöfe aber wurden stark unter Druck gesetzt, diese Lehre anzunehmen, damit eine einheitliche Lehre festgesetzt werden konnte. Der heidnische Kaiser Konstantin, um die Einheit zu stärken, nicht weil er selber gläubig gewesen wäre, der war kein Christ, er war ein Sonnenanbeter. Als Kaiser war er der oberste Chef aller Kulte. Jetzt hat er sich da in dieses Konzil reingesessen und hat da praktisch den Vorsitz gehabt. Der ungläubige Kaiser Konstantin hat den Vorsitz gehabt unter diesen Christen und hat den Kurs, den Tarif durchgegeben. Und die wenigen, die noch sich getraut haben, da zu widersprechen, die hat man hernach in den Bann getan. Das waren Staatsfeinde, die hat man verbannt und verfolgt. Da hat man also mit Gewalt eine Lehre etabliert, die von den Christen heute noch als glaubwürdig betrachtet wird. Da die Trinität nicht biblisch begründet werden konnte, wurde sie von vielen Gläubigen dennoch nicht akzeptiert. Um sie nun doch als gültige Lehre durchsetzen zu können, verfluchten die Kirchenväter jene, welche sie ablehnten, und sprachen ihnen das Heil ab. Später wurden viele von Staates wegen verfolgt und umgebracht, denn die haben ja den Weltfrieden gefährdet. Das Hindernis für den Weltfrieden, nicht? Sind die, die an der Wahrheit festhalten. doch heute noch so, oder? Was genau ist denn nun eigentlich die Trinitätslehre? Trinität, der Begriff kommt von tre, von drei. Auf Deutsch wird es meist mit Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit übersetzt. Kurz gesagt wird behauptet, Gott ist nicht eine, sondern drei Personen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Diese drei sind verschieden in ihrer Person und führen verschiedene Aufgaben aus, aber alle sind gleichermaßen göttlich, gleich allmächtig, gleich allwissend, gleich heilig, gleich ewig seiend. Diese drei verschiedenen Personen bilden zusammen den einen Gott. Das riecht nun aber schon stark nach viel Götterei. Darum wurde verzweifelt versucht aufzuzeigen, dass es sich zwar um drei verschiedene Personen handle, diese jedoch in einer so innigen Einheit miteinander verbunden seien, dass sie in ihrer Gesamtheit doch nur ein Gott seien. Vergleicht man diese Aussage nun mit der Schrift, so ergeben sich massive Widersprüche. Auch die menschliche Vernunft kann damit nichts anfangen. Es geht einfach nicht auf. Um nun diese Lehre trotzdem begründen zu können, bedienten sich die Kirchenväter der Methodik und Denkweise der griechischen Philosophen, wovon ja der Apostel Saul ausdrücklich gewarnt hatte. Philosophie und Lehrertrug hat er das genannt. Genau das haben die gemacht. Die haben sich der Philosophie und des Lehrertrugs bedient. Lehrerbetrug. Heute ist die christliche Theologie und Philosophie gar nicht mehr möglich. Wer die Philosophie hier nicht kennt, kann darum deren komplizierten Begründungen gar nicht mehr folgen. Der kommt in der Theologie nirgends hin, wenn er keine Kenntnis der philosophischen Methodik hat. Daher wird die Trinität in der Regel nicht in Sonntagspredigten behandelt, obwohl sie für den christlichen Glauben so wichtig ist. Denn man weiß, dass der durchschnittliche Gottesdienstbesucher dieser hochgeschraubten philosophischen Logik nicht folgen kann. Die Trinität ist heidnisch. Die Dreizahl hat schon immer eine starke Symbolkraft gehabt. Die Drei ist eine Primzahl, das heißt, sie ist nicht teilbar. So sagt man, aller guten Dinge sind drei. Mann, Frau und Kind sind als Familie eine Dreiheit. Sonne, Mond und Sternenkind sind deren mystische Entsprechung. Darum haben die Heidenvölker diese auch immer vorrangig angebetet. Göttertriaden, also Einheiten aus drei zueinander gehörenden Göttern, sind im Heidentum sehr häufig. Vorbild war die babylonische Dreieinheit Nimrod, Semiramis und Tammuz. Später hießen sie in Ägypten Isis, Osiris, Horus. Oder in Indien Mitra, Varuna, Indra. Und die abgefahrenen Israeliten verehrten den heidnischen Baal Shalisha, den dreifältigen Herrn. Um den Heiden den Einstieg in den christlichen Glauben zu erleichtern, wurde dieser ihren gewohnten Denkweise angepasst. Als Kompromiss zwischen dem strengen Monotheismus der Bibel, es gibt nur einen Gott, und dem Vielgötterglauben der Heiden entstand im Laufe der Jahre der dreifältige Gott, der nun beides war, drei und zugleich doch nur eins. Damit konnte man den Heiden gefallen und gleichzeitig immer noch behaupten, an der Schrift festzuhalten. Wisst ihr, wie man das nennt? Einen Taschenspielertrick. Die Lehre von der Dreieinigkeit ist der gemeinsame Nenner der Ökumene. Noch heute ist das Bekenntnis zur Gottheit Jesu die gemeinsame Grundlage und Bedingung für die Mitgliedschaft und Mitarbeit in der Ökumene und ihren Arbeitskreisen. Der Glaube an die Erlösung durch das Blut Jesuas wird jedoch meist gar nicht erwähnt. Kommt nicht vor. Die Trinitätslehre ist das gemeinsame Bekenntnis, das sie alle eint. Genauso war es schon beim ersten ökumenischen Konzil in Nicea, auf das dieses Bekenntnis zurückgeht. Es bekam den Stempel der Rechtgläubigkeit, Orthodoxie heißt das, aufgrund politischen Erwägungen des heidnischen Kaisers. Um potenziellen Widerstand vorzubeugen, wurden die messianisch-jüdischen Bischöfe ausgeschlossen. Die wissen, Adonai Echad, Yahweh ist einer. Die Verteidigung dieser Lehre hat in der Folge viel Blutvergießen verursacht, denn sie war und ist offensichtlich für das Christentum von größter Wichtigkeit. Die Schrift sagt allerdings, dass ein guter Baum keine schlechten Früchte bringen kann. Schaue ich mir dann hingegen an, wer die sogenannten Kirchenväter waren, die diese von der griechischen Philosophie inspirierten Lehre entwickelten, sie ist nirgends in der Schrift zu finden. So finde ich ein Who is Who von Antisemiten, die die Gemeinde systematisch von ihrer Wurzel Israel entfremdet und abgetrennt haben. Das sind die Leute, die diese Lehre gebracht haben. Solchen Menschen ist grundsätzlich nicht zu trauen. Da könnt ihr auch den Rundbrief über den Antisemitismus lesen. Da habe ich mich noch ein bisschen mit dem befasst, was die alle so gemacht haben. Typische Begründungen der Trinitätslehre. Es gibt einige Schriftstellen, die typischerweise zur Begründung der Trinität zitiert werden. Diese können hier nicht alle behandelt werden. Anhand von einzelnen Beispielen können wir erkennen, wie oft manipuliert worden war, wenn das Wort die gewünschten Argumente nicht geliefert hat. Matthäus 28, 19. Geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer etwas nachdenkt, wird stutzig. Auf welchen Namen sollen die Jünger denn nun getauft werden? Aus dem Neuen Testament wird uns nur berichtet, dass sie immer auf den Namen Jeschuas getauft wurden. Die trinitarische Taufpraxis wird uns jedoch nirgends bezeugt. Wenn es aber doch so dasteht, sollten wir es dann nicht auch tun? Wir werden doch auf den Tod Jeschuas getauft, denn er ist ja für uns gestorben und wir sollen ja mit ihm mit gestorben sein. Nun ist aber weder der Vater noch der Heilige Geist für uns gestorben. Welchen Sinn macht es denn, auf den Vater oder auf den Heiligen Geist getauft zu werden? Die Taufe auf diese drei Namen klingt vielleicht in religiösen Ohren sehr beeindruckend, macht aber keinen Sinn. Wenn wir nun auf drei Namen getauft werden sollen, welche Namen sind das denn? Der Name des Sohnes ist Jeschua. Den Namen des Vaters nennen die Christen ja gar nicht und sie kennen ihn meist auch nicht, also können sie auf diesen Namen nicht taufen. Der Heilige Geist, von dem weiß niemand, ob er überhaupt einen Namen hat. Also es ist alles unsinnig. Wenn es um so etwas Wichtiges geht und du auf jemandes Namen getauft werden musst, dann musst doch du den Namen wissen. Das macht doch keinen Sinn. Und wir wissen ja, dass die Zauberer, die Weißen, Magier, die hantieren ja mit den drei höchsten Namen. Habt ihr das auch schon gehört? Die Beschwörung in den drei höchsten Namen. Seine magische Formel, die drei höchsten Namen. Irgendwie geht das alles nicht auf. Das ist nun aber nicht weiter verwunderlich, denn die trinitarische Taufformel in Matthäus 28, 19 ist nachweislich gefälscht und wurde später hinzugefügt. Das weiß jeder studierte Theologe, wenn du ihn privat fragst, wird er es dir bestätigen. Das ist eine Fälschung. Da sieht man, wie viel Respekt diese Leute vor dem Wort Gottes gehabt haben. Haben sie einfach reingeflickt. Kommt in den frühen Texten nicht vor. Sehr später aufgetaucht. Dasselbe gilt auch für das sogenannte Komma Johanneum, das ebenfalls nachweislich später abgeändert wurde. Diese sind es, die das Zeugnis ablegen im Himmel, diese drei, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut, und diese drei stimmen überein. Auch dieser Vers wurde nachträglich abgeändert. Also ein bisschen nachforschen, wirst es sehen. 1. Johannes 7, 8. Obwohl etliche Bibelübersetzungen in der Fußnote darauf hinweisen, dass diese Schriftstellen nicht in den alten Texten enthalten sind, haben sie dennoch nicht ausgeschieden, weil sie zur Begründung der Trinität unverzichtbar sind. Man weiß also, dass das eigentlich nicht ganz koscher ist, aber man tut es trotzdem rein. man muss ja die Trinitätslehre stützen. Wisst ihr, eine gute Lehre muss man nicht stützen. Die Wahrheit brauchst du nicht stützen. Hier wird also bewusst auf Lügen gebaut. Etwas anders sehen dies allerdings katholische Theologen. Sie bestreiten gar nicht, dass hier später etwas eingefügt wurde. Das machen nur die freikirchlichen Christen. Die bestreiten immer sowas. Denn für einen katholischen Theologen ist klar, dass die katholische Kirche die Vollmacht hat, dies tun zu dürfen. Versteht ihr? Die geben auch offen zu, dass die katholische Kirche einfach den Sonntag bestimmt hat. Nicht wie die Evangelikalen, die da behaupten, durch die Auferstehung von Jeshua am Sonntag sei der Sabbat zum Sonntag geworden. Nicht? Die Katholiken, die wissen, die Kirche hat es beschlossen. Die Kirche hat ja diese Vollmacht von Gott. Jüdisch-messianische Verfechter der Dreieinigkeitslehre. Besonders gern zitiert man heute messianische Juden, die an die Trinität glauben. Denn wenn ein an Jeshua gläubiger Jude das auch sagt, dann hat es quasi den Gütestempel des Alten Testamentes. Da einer eigentlich nicht gleich drei sein kann, behauptet Arnold Fruchtenbaum, sein messianischer Jude, dass Echad im Schema bedeutet gar nicht einer, sondern eine Einheit, die aus mehreren Einzelnen gebildet wird, so wie viele Menschen ein Volk bilden. Er argumentiert, dass Jahwe das Wort Yachid hätte verwenden müssen, wenn er hätte ausdrücken wollen, dass er allein Gott ist. Damit versucht er, das Schema mit der Trinitätslehre in Übereinstimmung zu bringen. Demgegenüber übersetzt Schlachter jedoch ebenso willkürlich Echad, genau mit dem von Fruchtenbaum abgelehnten Begriff allein. Wohl auch um das Wort einer zu umgehen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, übersetzt Schlachter. Dementsprechend übersetzt er auch das Zitat des Schema in Markus 12,29. Jeshua aber antwortete, das vornehmste aller Gebote ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist alleiniger Herr. Es ist also ironischerweise so, dass sich diese beiden Trinitarier in ihrem Eifer, die Dreieinigkeitslehre zu stützen, hier gegenseitig widersprechen. Es erinnert an die falschen Zeugen, die gegen Jeshua bestellt wurden. Auch sie widersprachen sich, weil sie nicht die Wahrheit sagten. Weiter sagt Fruchtenbaum darauf hin, dass das Wort Elohim, welches auf Deutsch mit Gott übersetzt wird, in der Mehrzahl steht. Elohim ist nämlich die Mehrzahl von Eloha, was wörtlich mächtiger bedeutet. Es handelt sich also bei Elohim um mehrere Mächtige, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, die zusammen den Allmächtigen bilden würden. Wisst ihr, das erinnert mich so an die Staatsquallen. Wisst ihr, was eine Staatsqualle ist? Sein phänomenales Tier, seine riesige Qualle von mehreren Metern Durchmesser. Und bei dieser Qualle, die besteht aus vielen Einzeltieren, die zusammen einen Organismus bilden. Also die einen Tiere sind Fangfäden, die anderen sind Fortbewegungsorgane, andere wiederum sind Verdauungsorgane, eine Staatsqualle. Und zusammen bilden die dieses Tier. Also die Christen sagen ja, dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben unterschiedliche Aufgaben. Das ist ja an sich schon eine lästerliche Aussage, weil Gott hat keine Aufgaben. Versteht ihr? Gott erteilt Aufgaben. Gott übernimmt keine Aufgaben. Elohim kann aber ohne weiteres als Steigerung von Eloha verstanden werden. Übersetzen könnte man Elohim also sinngemäß auch mit Großmächtiger. Diese Art der Steigerung ist in der Schrift noch an anderen Stellen bezeugt. So wird im Buch Hiob ein Tier als so riesig beschrieben, dass nicht wenige gläubige Gelehrte es für einen Saurier halten. Das Behemoth, dieses riesige Wassertier. von dem es heißt, dass es selbst dann nicht erschüttert würde, wenn sich ein ganzer Jordan in seinem Mund ergießen würde. Ein gewaltiges Tier. Behemoth aber ist die Mehrzahl von Behema. Und hier sehen wir ganz klar, dass diese Mehrzahlsform der Steigerung dient, der Überhöhung, der Demonstration dessen, was das für ein gewaltiges Tier gewesen sein muss. Und genauso kann man dieses Elohim, die Mehrzahlform, als eine Steigerung verstehen, weil ja Gott wesentlich mehr ist als nur irgendein Mächtiger. Hier haben wir eindeutig eine Mehrzahl, die verwendet wurde, um die enorme Größe anzuzeigen. Zudem würde ja Gott an einigen Stellen in der Mehrzahl von sich sprechen, sagt Fruchtenbaum. So heißt es zum Beispiel im 1. Mosche 1, 26. Und Elohim sprach, wir wollen Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Hier ist jedoch nicht wirklich klar, wer mit wir gemeint ist. Es könnten auch die Engel sein, die ja auch Söhne Gottes genannt werden. Dass hier Gott von sich in der Mehrzahl spricht, ist darum eine rein spekulative Annahme. Das wissen wir nicht. Dies ist zudem eine der sehr seltenen Stellen in der Schrift, in der Elohim, Gott, Mehrzahl, auch in der Mehrzahlform wir handelt oder spricht. In tausenden von Stellen handelt und spricht Elohim vielmehr in der Einzahl ich. Das sich stützen auf ein paar wenige Schriftworte, die im Gegensatz zum überwältigenden Gesamtzeugnis der Schrift stehen, ist aber typisch für sektierische Sonderlehren. Da nimmt man zwei, drei Bibelstellen her und ignoriert dann einfach tausende von anderen Bibelstellen, die genau das Gegenteil bezeugen. Und damit will man eine Beweisführung machen. Fruchtenbaum steht mit seiner Lehre allerdings bei weitem nicht allein. Praktisch alle namhaften jüdisch-messianischen Organisationen bekennen sich zur Trinitätslehre, zumindest offiziell. Man wird nämlich den Verdacht nicht los, dass sie dies hauptsächlich deshalb tun, damit sie die Unterstützung der Christen nicht verlieren. Drei weniger eins gibt nicht mehr drei. Hat man sich einmal durch den Wust an gefälschten und falsch akzentuierten Schriftworten durchgekämpft, bleibt eine Handvoll Stellen übrig, die allenfalls als Beweis halbwegs taugen könnten für die Trinitätslehre. All dies aber hilft den meisten Gläubigen nicht weiter. Es ist ihnen nicht zuzumuten, Fachbücher über Textforschungen zu lesen. Die Lehre der Schrift sollte für jeden zugänglich und überprüfbar sein, besonders wenn es um zentrale Glaubensfragen geht. Jedem ist klar, dass die Dreieinigkeit notwendigerweise drei Personen haben muss. Am Anfang der Trinität stand erst einmal die Behauptung, dass Jeshua gleichermaßen Gott sei wie der Vater. Darin waren sich allerdings die alten Kirchenführer keineswegs einig. Eine Einigkeit musste schließlich am Konzil zu Nicäa erzwungen und danach mit brutaler Staatsgewalt durchgesetzt werden. Erst 80 Jahre später wurde dann auf dem Konzil in Konstantinopel auch der Heilige Geist seiner göttlichen Person erklärt, womit es erst drei wurden. In der Folge wurde dann vor allem an einer theologischen Rechtfertigung dieses gräulichen Götzen gearbeitet. Anstatt uns nun aber in deren spitzfindige Auslegungen von schwer verständlichen Schriftworten zu vertiefen, wenden wir uns besser den einfachen und klaren Aussagen von Stellen zu, die eindeutig sind und keiner großen Auslegung bedürfen. So wie ein dreireiniger Schemel kippt, wenn ein Bein abbricht, so fällt auch das trinitarische Kartenhaus zusammen, sobald eine der drei Personen nicht mehr als Gott gelten kann. Darum ist die erste Frage, die beantwortet werden muss, die, ob Jeshua Gott ist oder nicht. Aber wir wollen jetzt noch einmal ins Thema einsteigen. Und zwar geht es jetzt heute darum, das jetzt auch von der Schrift her aufzuzeigen, warum die Dreieinigkeitslehre eine unmögliche Geschichte ist. Wir möchten das ja auch aus der Schrift sauber begründen können. Ich habe gestern erwähnt, dass 3 minus 1 nicht 3 geben kann. Das heißt, eine Dreieinigkeitslehre kann es nur geben, wenn es 3 göttliche Personen gibt. Nun habe ich ja bereits einmal ausführlich über den Ruach HaKodesh geschrieben. Das ist hinten am Schriftentisch erhältlich, diese Botschaft über den Ruach, über den Geist Gottes. Und habe dort aufgezeigt, dass der Ruach HaKodesh keine Person ist. Da wären es eigentlich schon nur noch 2. Heute möchte ich speziell über die Person des Messias sprechen und aufzeigen, dass der Messias auch nicht Gott ist. Unter dem Gott von Abraham, Isaac und Jakob verstehen wir den, welchen auch Jeshua als den allein wahren Gott bezeichnet hat. Er bezeugt, Jahwe allein ist allmächtig aus sich selbst, Jeshua nicht. Wir möchten jetzt hier eigentlich in erster Linie nicht Dinge über den Messias hören, sondern sein eigenes Zeugnis. Sagst du, Jeshua, bist du Gott? Bist du allmächtig? Jeshua sagt, nein, ich bin nicht allmächtig, ich bin vollmächtig. Das heißt, ich habe Macht empfangen vom Vater. Er sagt in Matthäus 28, 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Eine Bevollmächtigung, das ist eine Befähigung, die man bekommt von jemandem, der die Macht hat. So hat zum Beispiel ein leitender Angestellter in einer Firma, hat Prokura. Das heißt, er hat die Unterschrift und kann größere finanzielle Transaktionen veranlassen. Aber wenn ihm der Besitzer der Firma die Prokura entzieht, dann ist er im gleichen Moment seiner Vollmacht enthoben. Dann ist die dahin. Das ist in Abhängigkeit von dem Vollmachtgeber. Versteht ihr den Unterschied? Gott ist allmächtig. Er kann dir von seiner Macht so viel geben, wie er will. Er kann das aber auch wieder wegnehmen. Das seht ihr doch, die Menschen haben Macht und Kraft, gewisse Dinge zu tun. Und an dem Tag, wo sie sterben, ist es dahin. Da wird es zurückgenommen. Da kann jemand Weltmeister sein im Bodybuilding oder im Boxen, Schwergewicht oder ich weiß nicht was. Und wenn er stirbt, ist die ganze Herrlichkeit dahin. Das ist ihm gegeben worden für eine bestimmte Zeit. Von Jeshua wissen wir ja, dass am Ende, wenn alle Feinde unter seine Füße getan sind, wird er seine Vollmacht wieder dem Vater zurückgeben. Und der Vater allein wird herrschen in Ewigkeit. Ja? Jeshua, bist du allwissend? Jeshua sagt in Matthäus 24, 36, um jenen Tag aber und um die Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht, sondern allein mein Vater. Bin ich allwissend? Nur der Vater ist allwissend. Ja, aber Jeshua, bist du unsterblich? Bin ich unsterblich aus mir selber? Im Johannan 5, 26 heißt es, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohne verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Da habt ihr jetzt dieses Wort verliehen. Eine Leihgabe. Das ist in Abhängigkeit. Das kann befristet sein. Das kommt nicht aus Jeshua selber. Das ist ihm gegeben. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte mit Elia und Elisa. Wie Elisa realisiert hat, dass Elia in den Himmel weggenommen würde. Und er hat gesagt, ich habe einen Wunsch, bevor du gehst. Ich möchte die doppelte Portion von dem Geist haben, der auf dir ist. Und Elia hat gesagt, du hast dann schon was Unbescheidenes gebeten, oder? Aber wenn du sehen wirst, wie ich weggenommen werde, dann kannst du davon ausgehen, dass du es hast. Und nun ist ja Elia mit Elisa an den Jordan gegangen. Und dort hat Elia ein Wunder gewirkt, er hat den Mantel, den Prophetenmantel, auf den Jordan geschlagen und das Wasser hat sich geteilt, dann sind die durch. Und wie Elia hernach in den Himmel gefahren ist, ist ihm der Mantel entfallen und er ist auf der Erde liegen geblieben. Und Elisa, der sein Nachfolger war, hat diesen Mantel aufgenommen. Und Elisa war schwer erschüttert. Er war schwer erschüttert. Er hat diese feurigen Rosse gesehen und hat gesehen, wie Elia da hochging, und er wollte eigentlich, wäre am liebsten gleich mit, oder? Und dann ruft er: Wagen Israels und deine Rosse oder sowas. Und er war irgendwie schwer bewegt. Und er geht zurück, und irgendwie, ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass er da ganz grimmig gewesen ist, durch diese widersprüchlichen Gefühle in sich drin. Und er kommt an den Jordan und er nimmt den Mantel und er schlägt auf das Wasser und er schreibt: Wo ist nun der Gott Elias? Ist der jetzt auch mit mir, oder? Und der Jordan hat sich wieder geteilt. Und so ist eigentlich dieser Mantel, der ist ja bei der Berufung des Elisa, hat ihm ja der Elia seinen Mantel übergeworfen. Erinnert ihr euch? Ja? Die Bevollmächtigung, die ist über ihn gekommen. Eine Leihgabe. Elia ist in den Himmel aufgefahren. Elisa, der den doppelten Teil des Geistes empfangen hat, ist an einer Krankheit gestorben. Versteht ihr? Das ist nicht seine Kraft gewesen. Das war nicht seine Kraft. Und die Kraft, in der Jeshua gewirkt hat, war auch nie seine Kraft. Das war immer die Kraft des Vaters, die ihm verliehen wurde für seinen Dienst. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Ihr seht, es ist eben haarscharf. Man muss es ganz genau lesen. Jeshua hat ja wirklich alle diese göttlichen Eigenschaften bekommen. Er hat sie nicht selber, aber er hat sie, weil er sie bekommen hat. Verliehen vom Vater. Ja, aber Jeshua, du bist doch gut. Guter Meister, haben ihn die Leute genannt. Und Jeshua antwortet in Markus 10, 18: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also er soll Gott sein, aber er ist nicht gut. Er sagt, Gott allein. Hier schließt er sich aus, davon Gott zu sein. Er sagt, ich nicht, nur Gott. Ja, aber Jeshua, du bist doch der allein wahre Gott. Nein. In Johannes 16, 3 heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jeshua, den Messias, erkennen. Jeshua bezeichnet hier den Vater als den allein wahren Gott und sich selber korrekt als den gesandten Messias dieses Gottes. Eine Gegenüberstellung von Vater und Sohn zeigt klar die Unterschiede. Der Vater ist allmächtig, der Sohn ist bevollmächtigt. Der Vater ist allwissend, der Sohn weiß nicht um Zeit und Stunde. Der Vater ist ewig seiend, vom Sohn heißt es, heute habe ich dich gezeugt. Das ist ja auch so eine verrückte Behauptung, dass der Sohn gleich alt sein soll wie der Vater. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Die Schrift spricht immer in Bildern, die wir aus dem natürlichen Leben heraus kennen. Denn Gott teilt sich uns in einer Weise mit, die für uns auf eine natürliche Art begreiflich ist. Er spricht vom Baum, er spricht vom Feigenbaum, vom Ölbaum. Solche Symbole, das kann man verstehen. Es ist nicht so, dass uns Gott eine abstrakte Sprache aufdrängt, damit wir geistliche Dinge verstehen können. Nur die christliche Theologie hat solche Dinge nötig. Das ist nicht biblische Sprache. Gott spricht zu uns in verständlichen, natürlichen Bildern. Der Vater ist absolut unabhängig. Vom Sohn heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Johannes 5, 19. Der Vater ist gut. Der Sohn sagt, ich bin nicht gut. Der Vater ist das Ziel. Jeshua sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater. Ich bin die Tür, wer hineingeht. Ja, wohin gehen wir denn hinein? Zum Vater. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Der Vater ist das Ziel, nicht der Sohn. Der Sohn ist ja der Mittler, der uns die Tür auftut zum Vater. Der Vater ist Gott selber. Er ist der Urheber aller Schöpfung. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Kreatur. Kolosser 1,15. Er ist geboren. Der war nicht immer, der ist geboren. Er ist das Ebenbild. Darum glauben die Leute ja auch, er sei Gott selber, weil er aussieht wie Gott. Er hat die Vollmacht Gottes. Er hat die Eigenschaften Gottes an sich. Er erschien in der Gestalt Gottes, heißt es. Und dann lassen sie sich täuschen und halten das Spiegelbild für das Original. Die Schrift sagt dir, du sollst dir kein Bildnis machen von dem, was im Himmel ist. Und so hat uns Gott selber ein Bildnis geschaffen. Es ist das Bildnis des Sohnes. Der Sohn ist das Bildnis, das Abbild des unsichtbaren Gottes. Der Vater ist der Allerhöchste. Und der Sohn, vom Sohn heißt es, darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht. Ja, wie kann man jemand erhöhen, der der Allerhöchste ist? Geht nicht, oder? Philipper 2,9. Vom Vater heißt es, der allein wahrer Gott ist. 1. Korinther 8, 5 bis 9. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir durch ihn und einen Herrn, Jeshua, den Messias, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also hier ist ganz klar bezeugt, wir haben nur einen Gott, den Vater. Warum glaubt man denn der Schrift nicht? Und versucht mit Spekulationen und unklaren Bibelstellen zu beweisen, dass dem nicht so ist. Die macht das Evangelium zutiefst unglaubwürdig. Es wird ja immer behauptet, dass das Evangelium nicht, dass es in Frage gestellt würde, wenn Jesus nicht Gott sei. Das Gegenteil ist der Fall. Das Evangelium wird in Frage gestellt, wenn er Gott ist. Wäre Jeshua selber Gott, hätte er weder versucht werden noch sterben können. Die Schrift sagt klar und deutlich, Gott kann nicht vom Bösen versucht werden. Jakobus 1,13. Gott kann nicht vom Bösen versucht werden. Dagegen wurde Jeshua versucht wie wir, Hebräer 4,15. 1. Timotheus 6,16. Gott kann nicht sterben. Offenbarung 1,18. Jeshua starb für uns. Setze ich voraus, dass Jeshua Gott ist, werden seine Versuchung, sein Leiden und sein Sterben zur Farce. Das wird zu einem unglaubwürdigen Schauspiel, eine Posse. Das alles ist dann nichtig. Das Lamm wird geehrt, aber nur der Vater wird angebetet. In der Diskussion darüber, ob Jeshua Gott sei oder nicht, wird oft behauptet, die klaren Aussagen Jeshuas, dass er nicht die Eigenschaften des allmächtigen Gottes aus sich selber hat, seien nur auf die Zeit zu verstehen, da er als Mensch unter uns lebte. Sie betreffen den Auferstandenen nicht mehr. Dem widerspricht die Offenbarung eindeutig, die ja den auferstandenen und verherrlichten Gottessohn beschreibt. Die Offenbarung beginnt damit, dass die Macht und Herrlichkeit Jahwes und seines Gesalbten beschrieben wird, damit klar wird, in wessen Namen Johannes spricht. Da haben wir eine Introduktion, eine Einführung, da werden die Personen und die Bezugspunkte festgestellt. Das ist eine Art Protokoll. In Offenbarung 1,4 heißt es, Johannan an die sieben Gemeinden in Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist Jahwe. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind. Eigentlich müsste man gemäß der Logik der Dreieinigkeitslehre, müsste man von einem zehneinigen Gott sprechen. Also mindestens die sieben Geister Gottes müssten doch da noch mit rein in die Familie, oder? Kann dir ja keiner erklären, was das ist, die sieben Geister Gottes. Warum behaupte ich denn, dass der da war und der da ist und der da kommt, dass das Jahwe ist und nicht Jeshua? Warum? Weil hier nachher im gleichen Vers steht, also und von den sieben Geistern, das ist der eine, der da war, der ist und kommt, und die sieben Geister und von Jeshua, dem Messias. Also hier wird ganz klar unterschieden, oder? Der kommt da an dritter Stelle, kommt der Messias. Also kann der nicht der sein, der hier an erster Stelle steht. dann kann man da nicht und sagen. Ja? Wisst ihr, der Elia, der hat ja seinen Mantel abgelegt, weil es war im Verliehen von Gott. Aber du kannst nicht dein Wesen ablegen, wenn du Gott bist. Es heißt, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Stell dir mal vor. Und das hat er abgelegt. Das ist eine unzumutbare Behauptung, so etwas. Gott kann sich nicht selber ablegen. Das geht nicht. Gott verbirgt sich in einer unzugänglichen Finsternis, damit wir nicht vergehen bei seinem Anblick. Wenn er wirklich hier runtergekommen wäre, dann wäre hier nichts übrig geblieben von dieser sündigen Welt. Das hätte hier alles verdampft. Da wäre nichts da. Darum kommt Gott auch nie selber auf diese Welt herunter, sondern er ist hier durch seinen Geist, er ist hier durch seine Engel. Das hat es ja auch mit dem Geist Gottes auf sich. Das ist seine Gegenwart. Aber in einer distanzierten Form. Er kommt nicht selber hier runter, das geht nicht. Das würde Zisch machen, da wäre nichts mehr da, oder? Aber sie behaupten das so. Und hier heißt es ja jetzt in der Offenbarung, und wir sind uns ja bestimmt einig, dass dieser Messias in der Offenbarung der Auferstandene ist. Der jetzt nicht mehr subordiniert ist und der ist jetzt erhöht, oder? Der ist jetzt wieder Gott geworden, oder? Der hat sich jetzt wieder begottet. Aber jetzt hier kommt's ja faustig. Und von Jeschua, dem Messias, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen und uns zu seinem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott. Ja, aber jetzt bist doch du nicht mehr Mensch, Jeschua. Wisst ihr, da war mal ein Mensch in der Psychiatrie, der hat gemeint, er sei eine Maus. Der, wenn er eine Katze gesehen hat, ist er in Panik ausgebrochen. Oder? Den haben sie therapiert. Und nach einem Jahr hat ihn der Direktor zu sich gerufen und gesagt, wer sind Sie? Sagt er, ich bin eine Maus. Noch ein Jahr in der Therapie. Nach dem dritten Jahr kommt er wieder ins Büro und dann sagt er, ich habe jetzt gemerkt, ich bin keine Maus, ich bin Heinrich Müller. Ja, dann sind sie entlassen, sind sie geheilt. Und er geht raus, oder? Und er kommt in wilder Panik, kommt er zur Tür reingestürmt. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, da draußen, das ist eine Katze. Ja, aber Sie wissen doch, dass Sie wissen es doch jetzt, dass Sie keine Maus sind. Ja, ja, ich schon, aber ob es die Katze auch weiß? Ja, und Jeschua hat es noch nicht mitbekommen, dass er jetzt Gott ist. Er hat es nicht mitbekommen, der Ärmste. Er nennt den Vater immer noch seinen Gott. So was Dummes. Ich bin das A und das O. Das Aleph und das Taf eigentlich im Hebräisch. Spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das ist nicht Jeschua. Das ist der, der hier am Anfang des Absatzes steht. Was heißt? Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist der hier. Und diese Bezeichnung Gott, der Herr, das ist eben im griechischen Text, ist das alles so wischiwaschi. Da heißt es ja immer Kyrios. Da weiß man dann nie, wer genau der Vater. Da muss man ganz genau reinschauen. Das ist diese typische hebräische Redewendung Adonai Yahweh. Versteht ihr? Oder Yahweh Elohim. Aus dem Alten Testament. Hier ein bisschen entstellt wiedergegeben. Gott, der Herr, oder? Dies macht eindeutig klar, dass Jahwe nicht nur während der irdischen Zeit Jeschuas Gott ist. Auch der auferstandene und verherrlichte Jeschua nennt den Vater seinen Gott. Würde er ihn seinen Gott nennen, wenn er selber Gott ist? Dies tut er hier allein in einem einzigen Vers viermal. Nun heißt es ja, dass ein Zeugnis auf zwei oder drei Zeugen beruhen soll. Also hier im ersten Vers, da war noch nicht lange auferstanden, da hat er sich eben, wie gesagt, noch nicht dran gewöhnt, dass er jetzt wieder Gott ist. Das ist schon ein bisschen eine Umstellung, oder? So vom Menschen zum Gott zu werden. Und so. Jetzt steht hier in Offenbarung 3, Vers 12, wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, welches aus dem Himmel von meinem Gott kommt, und meinen Namen. Also ich glaube, deutlicher kann sich Jeschua nicht mehr ausdrücken, wer Gott ist. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Tomaten auf den Augen hat, der Tomate. Ist freiwillig. Also wer lieber Ketchup hat statt reinen Wein, möge er Ketchup haben. Auf dem Thron sitzt nur einer und er allein wird angebetet. Offenbarung 4,2. Und alsbald war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Wir wissen ja, wo Jeschua sitzt. Zur Rechten dieses Thrones. Dort sitzt gewöhnlich der Vize bei den Königen. Das ist die rechte Hand des Königs. Die rechte Jahwes ist erhöht. Die rechte Jahwes behält den Sieg. Die rechte Hand des Königs ist sein Vertreter, dem er vertraut. Der Ritter, auf den sich der König stützte, heißt es teilweise in der Bibel. Ja? Ihr werdet von nun an sehen, Menschensohn, sitzen zu Rechten der Kraft. Warum hat sich denn Jeschua immer als Menschensohn bezeichnet? Das war sein Statement. Er war der Menschensohn. Er ist der zweite Adam. Er musste die Menschheit vertreten in einer zweiten Bewährung, nachdem der erste Adam versagt hat. Er ist der zweite Adam geworden. Auf dem Thron saß einer. Und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste. Die sind ja auch nicht Gott, auch wenn sie einen Thron haben. Und von dem Throne gehen Blitze und Stimmen und Donner aus und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes, das sind auch keine Götter. Und dann heißt es hier, wiederum im Vers 8, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und so oft die lebendigen Wesen Ruhm, Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt. Nicht dem, der neben dem Thron sitzt, zu richten, sondern dem, der auf dem Thron sitzt. Der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du unser Herr und Gott, Adonai Yahweh, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Hier wird eindeutig nur Yahweh angebetet. Denn von ihm empfängt Jeschua nun das Buch. Er bekommt nun das Buch, um es aufzutun. Und nun heißt es hier, in Vers 7, und das Lamm kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 24 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamme nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Hier wird behauptet, dass Jeschua angebetet wird. Das kann auch leicht so aussehen, weil ja die Ältesten hier die Gebete der Heiligen bei sich haben. Tatsächlich ist aber in Bezug auf Jeschua nur von großer Verehrung die Rede. Vergleiche dazu auch die Träume von Josef, vor dem sich seine Brüder und sogar seine Eltern verneigten. Mit der gleichen Logik könnte man ebenso gut behaupten, die Ältesten hätten von den Heiligen Anbetung empfangen. Die haben ja die Schalen mit den Gebeten der Heiligen haben die bei sich. Könnte man sagen, die wurden auch angebetet. Aber die transportieren das bloß, oder? An etlichen Stellen im NT steht anscheinend, dass Jeschua angebetet wird. Besonders in unseren Übersetzungen. Das betreffende griechische Wort heißt proskineo und bedeutet aber wörtlich niederwerfen. Und dieses Niederwerfen muss nicht Anbetung bedeuten, sondern es hat in erster Linie etwas mit großer Ehrerbietung zu tun. Da die christlichen Übersetzer aber überzeugt sind, dass Jeschua Gott ist, übersetzen sie dann einfach mit Anbeten. Und dann sagen die Christen, da steht's doch. Jeschua wird angebetet. In 1. Chronik 29 werden Jahwe und der König David in der gleichen Weise verehrt. Niemand käme deswegen auf die Idee zu behaupten, dass David Gott sei. Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde: Nun lobet Jahwe euren Gott. Und die ganze Gemeinde lobte Jahwe, den Gott ihrer Väter, und sie neigten sich und warfen sich nieder vor Jahwe und vor dem König. 1. Chronik 29, 20. Geopfert und damit wirklich angebetet wird dann aber nur Jahwe allein. Und sie opferten Jahwe Schlachtopfer und am folgenden Morgen opferten sie Jahwe Brandopfer. Und sie sangen ein neues Lied: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott mit deinem Blut Menschen erkauft. Und dann heißt es hier im Vers 12 von den Engeln, also ab Vers 11, und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron und die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen. Was empfängt das Lamm ganz genau hier? Müssen wir gut reinhören. Macht, Reichtum, Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreisung. Ich zähle es nochmal auf. Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreis. Da fehlt doch was. Anbetung. Da wäre doch jetzt die Gelegenheit gewesen, oder? Das fehlt hier. Ihr wisst nicht von Anbetung die Rede. Und alle Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meere sind, und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wiederum fehlt hier in der Aufzählung des Anbeten, weil hier auch Jeschua genannt wird. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an den, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Auch hier erkennt man den Unterschied erst, wenn man genauer hinschaut. Lob und Ehre und Ruhm und die Gewalt gebühren beiden, sowohl dem Vater als auch dem Sohn, aber angebetet wird nur der, der auf dem Thron sitzt und von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Das ist der Vater. Ja, jetzt haben wir ja gehört, was Jeschua alles nicht ist. Ja, ist er dann noch irgendetwas? Das wird ja immer behauptet, dass wenn wir in Abrede stellen, dass Jeschua Gott ist, dass wir ihn zu einem gewöhnlichen Menschen machen würden. Das ist so eine Schutzbehauptung, die verbreitet wird. So wie man auch von uns sagt, wir seien unter dem Gesetz, bloß weil wir uns am Schabbat freuen und an den Festen, sind wir unter dem Gesetz. Die Christen sind ja unter der Gnade, wie sie sagen, sie machen nur eine Ausnahme beim Zehnten. Den nehmen sie wieder rein aus dem Gesetz, weil der ist unverzichtbar, oder? Der erste Adam, heißt es, wurde eine lebendige Seele, der zweite, das ist Jeschua, zu einem lebendig machenden Geist. Der erste Adam war von Gott erschaffen, der zweite Adam ist aus Gott gezeugt. Man muss die Unterschiede raushören. Der erste Adam brachte den Tod, der zweite brachte ewiges Leben. Der erste Adam war Herr über die Erde, der zweite Adam wurde Herr über Himmel und Erde. Der erste Adam ist das geschaffene Ebenbild Gottes, der zweite Adam ist das gezeugte Ebenbild Gottes und der Abglanz seiner Herrlichkeit. Ist das etwa alles zu wenig? Muss der Sohn Gottes wirklich der ewige Gott selber sein? War nicht das genau die Versuchung der Schlange von Anfang an? Ihr werdet sein wie Gott. Es ist ja auch interessant, dass der Teufel, wie er Jeschua versucht hat, nicht gesagt hat: Bist du Gott? So, wirf dich herunter. Er hat gesagt: Bist du der Sohn Gottes? Wirf dich herab, oder? Auch die Dämonen haben ihn nicht als Gott bezeichnet. Die Dämonen haben ja Zeugnis gegeben: Dieser ist der Sohn Gottes. Dieser ist der Messias. Sie haben nicht gesagt, das ist Gott. Die hätten sie auch wissen müssen, oder? Ich werfe hier noch eine Frage auf. Wird der Name unseres Vaters von uns geheiligt? Jeshua lehrte uns, als erstes den Namen des Vaters zu heiligen, in Matthäus 6,9. So sollt ihr nun also beten. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Es ist nun bezeichnend, dass dieser Name in unseren Bibeln nirgends vorkommt, während der Name des Widersachers jeweils überall korrekt mit Satan angegeben wird. Gottes selbst offenbarter Name Jahwes wird fälschlicherweise einfach mit Herr wiedergegeben. Er wurde dadurch aus dem Text ausradiert, obwohl er fast 7000 Mal im Tenach erwähnt wird. Damit wird unser himmlischer Vater in etwa dem heidnischen Baal gleichgestellt, denn Baal bedeutet auf Deutsch auch Herr. Jeshua kam nun nicht in seinem eigenen Namen, sondern im Namen seines Vaters. Denn er suchte nie seine eigene Ehre, sondern die seines Vaters. Alle hebräischen Namen in der Schrift haben eine wichtige Bedeutung. Wie viel mehr der Name, der über alle Namen ist. Jeshua bedeutet Jahwe rettet. Da die Griechen ihn aber Jesus nannten, ist diese Bedeutung verloren gegangen, denn der Name Jesus bedeutet nichts. Er weist daher auch nicht auf Jahwe hin. Der heidenchristliche Jesus kommt also nun gewissermaßen in seinem eigenen Jesus-Namen. Damit aber wird der Sohn Gottes zum Götzen, etwas, das den Blick auf Gott, den Vater, verstellt. Die Vergottung Jeschuas bahnt der Verehrung des falschen Messias, des Antichristus, den Weg. Jene Gläubigen, die wissen, dass der Messias ein Mensch ist und nicht Gott, werden den falschen Messias sicher nicht anbeten. Und wir wissen, dass er sich anbeten lässt. Hingegen werden jene, die überzeugt sind, dass der Messias Gott ist, werden auf den Schwindel reinfallen. Das ist ganz klar. Die Vergottung Jeschuas verstellt somit den Blick auf den Vater, der allein wahrer Gott ist. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jeshua Mashiach, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. 1. Korinther 8, Vers 5. Weil die griechischen Abschriften des NT keine Unterscheidung machen zwischen dem Vater und dem Sohn, die sie beide als Kyrios, als Herr bezeichnen, verwischen sich die Unterschiede. So zitiert zum Beispiel Markus 12,36, David selbst sprach doch im Heiligen Geist, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, steht hier. Während im Originaltext im Psalm 110 in Wirklichkeit geschrieben steht, Jahwe sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Es gibt einen klaren Unterschied, der im griechischen Text einfach verschwindet. Jeshua bezeichnet den Vater immer als seinen Gott. Und zwar auch noch nach seiner Auferstehung. Und das haben wir ja bereits gesehen. Nun, ich denke, wir haben hier einiges mitbekommen an Gedanken. Es gibt einige Bibelstellen, die die Trinitarier gern anwenden, um zu beweisen, dass Jeshua Gott ist. Und tatsächlich gibt es einige Bibelstellen, die sich nicht so leicht erklären lassen. Man kann nicht immer nur argumentieren mit Fälschungen, weil man es nicht immer weiß. Aber eindeutig klar ist, dass das überwältigende Selbstzeugnis von Jeshua das ist, dass der nur der Vater Gott ist. Und wenn es denn ein paar unklare Bibelstellen gibt, dann lassen wir doch die unklaren Bibelstellen einfach unklar bleiben, oder? Und halten uns an die Klarheit der Schrift. Ja? Also es hat keinen Wert, herumzustreiten wegen ein paar ein bisschen zweideutigen Bibelstellen, wenn wir so viel klare Aussagen von Jeshua selber haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen verstanden, worum es geht. Der trinitarische Götze ist eigentlich die Grundlage des Christentums. Solange der oben sitzt, kannst du sicher sein, dass die Reise früher oder später nach Rom zurückführt. Das ist der gemeinsame Nenner der Ökumene. Und wer das unterzeichnet, der hat keine Chance mehr. Der ist da drin gefangen, oder? Der kommt unter den Fluch und unter den Bann diese Götzenanbetung. Und wir müssen uns im Klaren sein, ob wir Jahwe dienen wollen oder dem trinitarischen Gott. Und der trinitarische Gott ist ein Moloch, der Blut säuft. Das ist ein gräulicher Gott. Das ist ein Feind des Volkes Gottes. Und das ist nicht einfach nur eine nebensächliche Lehrfrage hier. Das ist eine grundsätzliche Frage. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, euch ein paar Gedanken mitzugeben und euch hier den Einstieg zu geben. Jeder muss sich selber auch damit befassen. Und ich hoffe, dass ihr euch selber auch bemüht, die Sachen selbst noch nachzulesen, oder? Und nachzuprüfen. Weil es eine fundamental wichtige Sache ist, nicht nur eine Erkenntnis zu haben in dieser Sache, sondern sich sicher zu werden, dass es sich so verhält. Weil das ist nicht nur ein Gedankengespinst, das ist ein Gespinst, was uns gefangen nimmt. Das ist eine geistliche Macht, eine Großmacht, diese trinitarische Lehre. Und wir werden nicht einfach so los davon, wir müssen wirklich hier einen Kampf führen, dass wir uns da ganz klar lossagen davon und gewiss werden, dass es sich hier um eine falsche Lehre handelt. Ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir im Namen deines Sohnes, Yeshua, dass du zu uns geredet hast über diese wichtige Frage. Ich bitte dich, dass du uns Gnade schenkst, diese Erkenntnis zu befestigen, dass du uns sicher machst, dass wir nicht wanken sind in dieser Sache. Schenk Gnade, dass wir nicht faul sind, sondern dass wir uns die Mühe nehmen, hier auch zu arbeiten und uns selber zu vergewissern, welches die Wahrheit ist. Wir danken dir dafür im Namen Yeshua Mashiach. Amen.